Ein neues Streaming-Jahr hat begonnen und der Januar hat direkt ein paar Highlights im Gepäck. Wir stellen euch die 20 spannendsten neuen Serien und Staffeln des Monats vor. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast zu allen Serien und Filmen im Streaming-Kosmos da draußen. Und ein frohes neues Jahr, das kann man noch sagen. Wir sind Anfang Januar. Von mir und auch von Esther.
Hallo. Ja, frohes neues Jahr nach alle da draußen.
Ich wollte sagen, wir müssen dich jetzt gar nicht geheim halten so lange.
Ich war jetzt ganz überrascht, dass ich schon was sagen musste.
Genau, unsere Fantasy-Expertin und Serienbingerin Esther und ich bin der Max aus der Moviepilot-Redaktion und wir sprechen heute über die großen Serien-Neustarts im Januar 20 haben wir euch rausgesucht. Und bevor es losgeht, gleich erstmal noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt. Wenn ihr Streamgestöber verfolgt, haben wir eine spannende Kooperation mit Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Das heißt für euch, wir stellen euch wöchentlich in einer kleinen Extra-Rubrik Serien-Highlights, Entdeckungen und Geheimtipps vor, die wir im riesigen Streaming-Angebot der Magenta TV-Megathek entdeckt haben und die ihr nicht verpassen solltet. Den Magenta Must-Watch der Woche gibt es gleich in der Folge zu hören. Aber vorher bedanken wir uns schon mal herzlich bei unserem Kooperationspartner Magenta TV. Und bevor wir uns gleich in die Serienstarts des Januars auch direkt stürzen, wollen wir noch einmal kurz zurückblicken auf das vergangene Jahr bzw. auf den Dezember. Vielleicht gibt es da ja noch ein paar Highlights, Entdeckungen, die wir gemacht haben, die wir noch nicht vorgestellt haben. Esther, hast du da noch irgendwas gefunden? Es ist jetzt übrigens eine große Überraschung, weil wir haben es vorher nicht abgesprochen. Ich lasse mich jetzt überraschen.
Ich habe tatsächlich jetzt nichts großartig Neues angefangen im Dezember. Ich muss mich einfach nochmal drauf berufen, auf das, was mich im Dezember regiert hat, nämlich Dexter New Blood. Also an alle Dexter-Fans da draußen, schaut euch diese wunderbare Serie an. Ich bin hin und weg und jede Folge habe ich das Gefühl, mache ich die ganze Gefühlspalette durch von einmal lache ich laut, dann habe ich so ein oh, what the fuck Moment und dann teilweise auch immer diese oh, wenn da mal gerade was passiert, was ich nicht erwartet habe. Also das ist einfach eine Serie, die mich ganz erfüllt hat im Dezember und das ist deshalb mein Highlight letzten Monat gewesen. Aber ich bin sicher, du hast noch was ganz Neues gefunden, weil du ja immer noch Entdeckungen machst, die wir in der Monatsvorschau noch gar nicht drin hatten.
Es sind so viele, aber ich habe auch die neue Folge Dexter gerade gestern geguckt und dachte, okay, ich glaube, Esther wird das nochmal vorschlagen. es wird immer besser, Hilfe. So kurz vor Schluss, ich möchte nicht, dass es endet. So viel jetzt noch zum Ende Dezember eigentlich gestartet, was wir noch vorstellen könnten. Aber ich habe jetzt mal was anderes genommen, worüber wir sonst gar nicht sprechen oder selten sprechen. Und zwar eine deutsche Jugendserie. Mhm. Da habe ich schon mal einen kurzen Podcast zu gemacht. Druck heißt sie. Und da ist jetzt Ende Dezember die siebte Staffel zu Ende gegangen. Geht schon ein bisschen länger, die Serie. Das ist eine Jugendserie von ZDF und Funk. Die kann man bei YouTube streamen. Und da gibt es jetzt komplett die siebte Staffel, 10 Folgen. Und in dieser Serie wird immer in jeder Staffel ein neuer Charakter in den Fokus gerückt. Und es geht eigentlich so grob gesagt um Teenager an einer Berliner Schule, die sozialem, emotionalem und gesellschaftlichem Druck ausgesetzt sind zwischen Liebe, Freundschaft und der eigenen Identität. Und die Serie verhandelt ganz viele unterschiedliche Themen von Staffel zu Staffel mit ganz viel Authentizität und Feingefühl. Also die gefällt mir wirklich. Und in der siebten Staffel geht es diesmal um den Schüler Ismail, beziehungsweise Easy. Und so das grobe Oberthema der Staffel ist Genderidentität und Genderdysphorie. Und Easy ist ein Schüler, der sich so in seinem Auftreten und seinem Style nicht an Normen hält, aber zunehmend den Druck verspürt, für verschiedene Menschen in seinem Leben sich verstellen zu müssen, sich in eine bestimmte Schublade stecken lassen zu müssen. Und diese Thematik des Hin- und Hergerissenseins in seiner eigenen Identität spielt sich auch dann in der Serie in seinen Freundschaften wieder. Und er hat dann Probleme, seine verschiedenen Freundschaften und Klicken zu priorisieren. Und dann beginnt er auch noch Gefühle zu seinem besten Freund Sascha zu entwickeln. Und das ist eine zuckersüße Teenie-Serie-Romanze mit tollen Themen. Also ich kann allen, die Teenie-Serien mögen, nur Druck ans Herz legen.
Das klingt gut. Ich habe schon beim letzten Mal gedacht, da muss ich eigentlich mal reinschauen. 7 Staffeln sind nur ganz schön viel, habe ich so das Gefühl, was man noch aufholen muss. Wie viele Folgen sind das pro Staffel, weißt du das?
Ja, das sind immer so um die 10 Folgen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es manchmal auch mehr sind, aber die sind nicht sehr lang. Also es gibt auch, in der ersten Staffel sind sie, glaube ich, so 15, 18 Minuten lang, die Folgen.
Okay.
Also immer so um die 20 bis 25 Minuten.
Mhm.
Kann ich nur ans Herz legen. Ich werde dann noch mal drüber sprechen, wenn die 8. Staffel bestimmt kommt. Genau, und dann würde ich sagen, stürzen wir uns in den Januar vorweg. Es wird keine Spoiler geben. Wir versuchen, das Ganze euch spoilerfrei nur einen kleinen Eindruck zu vermitteln, weil das meiste haben wir auch noch gar nicht gesehen. Das können wir gar nicht spoilern. Insgesamt haben wir euch 20 Serienstarts, neue Serien, neue Staffeln rausgesucht und präsentieren die euch chronologisch vom 1. bis zum 31. Januar. In einige konnten wir schon reinschauen, die können wir euch dann gerne empfehlen. Und andere stellen wir euch vor, die wir einfach nur richtig spannend und interessant finden. Also ohne Garantie, dass sie auch wirklich gut sind.
Das erzählen wir dann nächsten Monat, ob sie schlecht waren.
Oh ja, wir lagen schon manchmal sehr daneben, glaube ich. Dann starten wir direkt mit dem 1. Januar. Der liegt schon hinter uns, also gibt's schon. Und wie eben schon angekündigt, kommen wir direkt zu Beginn zu einer Serie, die wir für euch für unsere Rubrik Magenta TV Must Watch herausgesucht haben. Denn die ist frisch am 1. Januar gestartet und hat das neue Serien eingeläutet, zumindest bei mir auch. Hört doch mal rein, was wir euch mitgebracht haben.
Hallo und willkommen zurück zu unserer Rubrik Magenta TV Must Watch im Streamgestöber. Hier durchforsten wir für euch die Megathek von Magenta TV und suchen Serien raus, die ihr vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm habt. Und heute haben wir eine Miniserie im Gepäck, ja, die als Historienserie und Kostümdrama nach wahren Begebenheiten richtig gut zur kalten Jahreszeit passt, wo man sich am liebsten mit sowas ganz warm einmummelt und das Sofa gar nicht mehr verlassen will. Und da sage ich Hallo Max!
Hallo!
Was hast du uns denn heute Schönes mitgebracht?
Ich habe uns die britische Miniserie mitgebracht, A Very British Scandal. Das ist die Nachfolgeserie zu A Very English Scandal. Es ist nicht die zweite Staffel, sondern wirklich eine Nachfolgeserie, komplett neue Charaktere, neue Menschen, also vor und hinter der Kamera. Und A Very English Scandal, die gibt es ebenfalls bei Magenta zu streamen. Da kann ich gerne nochmal eine kleine Empfehlung vorweg aussprechen für, weil die lohnt sich auch wirklich. Das war eine Serie von Russell T. Davies geschrieben. Den haben wir schon oft gehypt bei uns im Podcast.
Insbesondere Max ist ein großer Fan.
It's a Sin, ja. Und inszeniert wurde die Vorgängerserie von Stephen Frears. Der hat zuletzt Filme gemacht wie Victoria und Abdul, Florence Foster Jenkins und Philomena. Und darin ging es um die Beziehung zwischen dem Politiker Jeremy Thorpe und dem damals noch Stallburschen Norman in den 1960er und 1970er Jahren, die eine äußerst toxische Wendung nimmt, die Beziehung zwischen den beiden und später in einem Mordkomplott endet und einem politischen Skandal. Und da sind natürlich die beiden großen Hauptdarsteller Ben Whishaw und Hugh Grant in der ersten Staffel haben da sehr brilliert als dieses sehr toxische Pärchen.
Ja, das war klasse, da habe ich auch noch gute Erinnerungen dran. Und das gibt's auch bei Magenta TV, hast du gesagt, die Vorserie, wenn man so will.
Genau.
Und wenn man jetzt A Very British Scandal guckt, also die neue jetzt, da kann man das ganz außer Acht lassen. Also wenn man jetzt sagt, ich will erstmal die neue Serie gucken und noch gar nicht die alte, ist das kein Problem, man braucht kein Vorwissen oder irgendwas anderes.
Vorwissen braucht man nicht. Natürlich darf man sie natürlich gerne gucken, die Vorgängerserie, weil sie sehr gut ist. Aber hier hat sich halt alles geändert. Das ist eine komplett neue Crew. Die neue Serie wurde geschrieben von Sarah Phelps, die hat einige BBC-Sachen gemacht und Agatha Christie-Verfilmung auch ganz viele geschrieben, wie The ABC Murders, Great Expectations, 2011 hat sie gemacht, The Casual Vacancy von 2015 und And Then There Were None, auch von 2015. Da hat sie schon so ein paar Miniserien vorher geschrieben und inszeniert wurde die neue Serie, Staffel, wie man es auch immer nennen möchte, von Anne Sawitsky. Und natürlich ist auch ein komplett neuer Cast dabei, allen voran Claire Foy, die wir alle lieben aus den ersten beiden Staffeln The Crown und Paul Bettany, den wir auch alle seit WandaVision wieder in unser Herz geschlossen haben.
Ich hoffe nicht nur wegen WandaVision, er ist auch so ein großartiger Schauspieler, aber ich denke, Die meisten kennen ihn als Vision, ja. Worum geht's nun eigentlich in der Serie? Da reden wir jetzt noch nicht mehr länger drum rum. Worum geht's überhaupt, Max? Erzähl doch mal.
Es geht um die grauenvolle Ehe der Duchess und des Dukes of Argyll in den 1950er und 1960er Jahren sowie dem öffentlichen Skandal und die mediale Schlammschacht um ihre spätere Scheidung. Und im Fokus steht natürlich Margaret Campbell, das ist die Duchess of Argyll, die wird gespielt von Claire Foy und die war damals ein Star in der hohen britischen Gesellschaft, über die viel in den Medien und in der Boulevardpresse berichtet wurde. Und als ihre Ehe gerade im Scheidungsprozess ist oder ihre erste Ehe, da lernt sie Ian Campbell, den 11. Duke of Argyll, kennen, welcher passenderweise gerade extrem gelangweilt von seiner Ehe ist. Und die beiden bandeln dann an und die Serie erzählt so aus ihrer Perspektive die gemeinsame Zeit von den beiden über einen Zeitraum von 16 Jahren, vom ersten Treffen bis zum großen Scheidungsprozess. Und das Ganze beginnt dann wirklich mit dieser öffentlichen Wirbelwind-Affäre, während er noch verheiratet ist. Und dann heiraten sie auch recht schnell 1951 und beziehen sein prächtiges Familienanwesen in Schottland, Inverary.
Eine sehr schöne Burg, ja.
Ja, eine sehr schöne Burg. Aber kurz nach der Hochzeit kommt dann die bittere Realität. Er hat eigentlich schon direkt keinen Bock mehr auf sie, wollte, glaube ich, sie nur erobern und zeigt dann sein wahres, widerliches Gesicht. Also sie ist auf einen Blender mit wertlosem Adelstitel und gefährlichen Gemütsschwankungen reingefallen. Also die Ehe der beiden ist von Lügen, Intrigen, Gewaltausbrüchen und vielen giftigen Anfeindungen gezeichnet und endet dann halt mit diesem großen Skandal, wo es dann um das Corpus Delicti geht, ein Polaroid, auf dem die Duchess einem fremden Mann einen Blowjob gibt. Das ist so das Zentrum dieses großen Skandals und ihr Mann klagt sie halt dann beim Scheidungsprozess an, dass sie über 80 verschiedene sexuelle Verhältnisse mit anderen Männern hatte, dass er Affären hatte und Gewalt ausgeübt hat und ständig unter Drogen stand. Das spielt keine Rolle.
Das ist ja immer völlig unwichtig, was die Männer machen, ne? Nur die Frauen sind alle schuld.
Ja, das ist sehr, sehr traurig, was dann da so zum Ende hin passiert, weil sie ist eigentlich so eine sehr freie Frau, sie liebt Sex, sie liebt Männer und sie steht dazu und wird dazu dann leider auch öffentlich an den Pranger gestellt. Ich weiß, dieser Urteilsspruch später beim Scheidungsprozess, der Urteilsspruch war über 3 Stunden lang.
Boah.
Einfach 3 Stunden lang wurde sie dort öffentlich von dem Richter niedergemacht.
Ich muss zugeben, ich kannte diese wahre Geschichte vorher auch gar nicht, aber es ist ein spannendes Kapitel oder auch vielleicht ein trauriges Kapitel der britischen Geschichte. Aber was würdest du sagen, macht es über diese wahre Geschichte hinaus noch besonders? Warum sollte man sich die Serie da angucken?
Also zum einen natürlich, auch wenn man die Vorgängerserie liebt, dann kann man sich auch sehr auf die zweite Serie freuen, weil sie sehr ähnlich im Aufbau ist. Es geht um eine Liebesbeziehung, die sehr schnell vergiftet wird und 2 Menschen, die sich gegenseitig Schaden zufügen. Hier natürlich dann eine etwas andere Zeitepoche und natürlich ganz tolle Kostüme und dieser Flair der hohen britischen Gesellschaft macht sehr viel davon der Serie aus und die ganzen Skandale, aber auch die Tragik dann hinter der Figur von Margaret. Und das ist dann das Highlight in der Serie einfach die beiden Hauptdarsteller Foy und Bettany. Sie spielt halt ihre High Society Grand Dame hervorragend, die in eine ausweglose Situation gelangt und sich daraus zu befreien versucht. Und auf der anderen Seite haben wir Paul Bettany als extrem wankelmütigen Narzissten, der wirklich eindrucksvoll bedrohlich ist.
Sonst spielt er ja immer eher nette Rollen, ne? Ist mir auch aufgefallen. Ne? Ja.
Also er schafft es vor allem und die Serie auch sehr gut, dass ich ihn abgrundtief verabscheue bis zum Ende durch. Auch im Hinblick auf seine früheren Ehefrauen, die auch so eine kleine Rolle spielen in der Serie und warum er überhaupt heiratet, das ist alles sehr tragisch in dieser Serie. Und da komme ich auch schon direkt zu meinem Fazit. Die Serie ist nämlich definitiv kein Comfort-Watch. Also die kann man nicht mal so fluffig nebenbei hergucken, weil es geht schon um sehr harte Themen. Es geht so um Slut-Shaming. Sie wird da wirklich in der Boulevardpresse, in der Klatschpresse, öffentlich als Dirty Duchess wurde sie bezeichnet. Und diese ekelhafte Doppelmoral und Frauenfeindlichkeit in den 60er Jahren, das ist jetzt nicht Comfortzone dort.
Ja, ja. Hast du schon gesagt, wie lang die Serie überhaupt ist, also wie viele Folgen sie hat?
Also es gibt 3 Folgen, wie die Vorgängerserie hat auch A Very British Scandal, 3 Episoden und die gehen alle 59 Minuten.
Also eine Stunde kann man einplanen, das ist dann ein 3-Stunden-Seherlebnis, das ist doch gut, gute Übersicht.
Genau.
Hast du noch eine Empfehlung für welche Fans sich besonders dafür interessieren könnten, das zu gucken?
Also natürlich alle The Crown-Fans, die Claire Foy vermissen, kann man das auf jeden Fall ans Herz legen. Gibt wieder schöne, tolle Kostüme. Sie hat ja auch diese ikonische 3-reihige Perlenkette von der Duchess of Argyll immer, die man auf allen Bildern sieht, wenn man mal bei Google guckt. Und vor allem im Original Originalton lohnt sich die Serie auch, weil Claire Foy wieder herrlich ihr Posh-Englisch spricht, wie schon in The Crown. Aber auch wenn ihr Serien mögt, in denen sich einfach reiche Menschen gegenseitig manipulieren und zerfleischen, dann ist das auch was für euch, wie zum Beispiel Succession oder bis zu einem gewissen Grad auch Gossip Girl, würde ich auch noch sagen.
Das ist doch ein gutes Fazit, glaube ich. Da fühlen sich jetzt alle angesprochen, die solche Serien auf jeden Fall mögen. Und wenn ihr jetzt auch neugierig geworden seid, könnt ihr natürlich auch A Very British Scandal streamen. Die 3 Folgen der Miniserie gibt's komplett und exklusiv in der Megathek bei Magenta TV. Magenta TV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, ob nun Fernsehen oder als Hub für Streaming-Dienste wie Netflix, Disney Plus und Amazon Prime oder alle relevanten Mediatheken. Das komplette Entertainment-Angebot gibt's hier gebündelt auf einer Plattform und darüber hinaus eine große Anzahl an Serien, Filmen, Dokus, was auch immer ihr gerade schauen wollt. Unter anderem Channels wie Sony, One, Paramount, ARD Plus, ZDF Select. Also alles, was das Herz begehrt. Und Magenta TV gibt's dann auch nicht nur für Telekom-Kunden, sondern auch unabhängig vom Internetabschluss als Stick oder App oder im Browser flexibel monatlich kündbar. Und wie genau ihr zur Magenta Megathek kommt, das erfahrt ihr in den Shownotes.
So, und dann geht's auch schon direkt weiter mit der nächsten Serie. Und wir bleiben beim 1. Januar. Die könnt ihr nämlich jetzt dann auch schon direkt streamen. Esther, du hast was ganz Tolles mitgebracht.
Ja, wahrscheinlich habt ihr gehört, dass am 1.1. das große Harry Potter Special gestartet ist. Also dieses 20 Jahre Jubiläums-Ding, eine und eine Dreiviertelstunde baden in dem, was die Harry Potter Filme waren. Was aber, glaube ich, die wenigsten mitgekriegt haben, ist, dass zusätzlich auch zum 1.1. noch eine Harry Potter Quiz-Show gestartet ist. Auch bei Sky mit 4 Folgen, die alle so eine Dreiviertelstunde lang sind. Und das nennt sich, die Titel werden immer länger, Harry Potter Hogwarts Tournament of Houses. Also das Turnier der Häuser in Hogwarts wird da angestrebt. Aktuell nur in der englischen Fassung da, wird aber gerade wohl auch synchronisiert. Wir warten noch drauf, beziehungsweise haben es natürlich schon gesehen auf Englisch dann. Und das ist, wie der Titel unschwer verrät, eine Quizshow, ein Wettbewerb, der da zwischen Superfans, ich glaube, die sind alle aus Amerika, ausgetragen wird, die ja Gryffindors, Hufflepuffs, Ravenclaws und Slytherins sind. Und für ihre Häuser antreten und unterschiedlichste Harry Potter Fragen, vor allem aus dem Film Kosmos, beantworten. Und moderiert wird das witzigerweise von Helen Mirren, also der britischen Schauspielerin, die keinen Harry Potter Auftritt hatte von gefühlt allen, die da so rumlaufen. Und das ist ganz witzig, wenn man sich mal wieder so ein bisschen da reingeben will, was man alles weiß oder nicht weiß, sich ein bisschen selbst testen will. Mit Kategorien wie Ingorgio, also wo man dann irgendwie ein Detail aus den Filmen vergrößert zum Beispiel und dann sieht man, oh, da ist irgendwas Stoff, irgendwas gestreift, das muss eine Schlafanzughose sein. Wessen Schlafanzughose könnte das sein? So in der Art läuft das dann ab. Max, ich weiß, du hast es auch gesehen. Gibt es irgendwelche Fragen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? So an Quiz-Sachen, die dich beeindruckt haben?
Ich werde das tatsächlich dann, glaube ich, nochmal schauen, wenn es auf Deutsch da ist, weil das würde mich interessieren, ob sie die Fragen dann auch richtig übersetzen. Da hatte ich nämlich echt Probleme, weil natürlich oft die Namen im Englischen in den Büchern anders natürlich sind als in den Deutschen. Und da hatte ich echt Probleme manchmal. Ich habe viele Bücher nicht auf Englisch gelesen und wusste dann überhaupt nicht, was sie meinen, wenn sie dann irgendwelche Zauber, die auch anders heißen, dann als Antwortmöglichkeiten geben. Also ich fand das schon sehr hardcore teilweise, die Fragen. Manche waren einfach und manche waren ziemlich fies, wenn du dann sagst, irgendwie hier Grabstein XY, der irgendwo mal kurz für eine Sekunde zu sehen war, welche Jahreszahl stand da drauf? So, oh nein.
Bei Zahlen bin ich auch raus. Und ich hatte auch den Eindruck, manchmal war es so pipi einfach, dass ich dachte, okay, ist das jetzt wirklich eine Frage für so ein schweres Quiz? Und manchmal stand ich da wie so ein Ochs vorm Scheunentor und dachte, wer soll das wissen? Also denkst zum Beispiel, klar, Diadem von Ravenclaw habe ich 1000-mal gesehen im
Film. Das wollte ich gerade eben sagen, das Diadem. Das sind 4 exakt gleiche.
Genau, und dann eine Kategorie ist nämlich, dass sie immer Requisiten aus den echten Filmen bringen und dann 3 falsche dazustellen und dann sollst du sagen, welches die echte Requisite ist und das ist manchmal, da greifst du dir in den Kopf und denkst, ich weiß das doch eigentlich, aber anscheinend nicht.
Oder 4 Statisten und einer davon war hat am King's Cross Bahnhof gestanden.
Ja, na das hätte ich dir zum Beispiel sagen können, das war aber ganz lustig hier. Aber ja, nichtsdestotrotz, man kann damit Spaß haben. Ich fand es teilweise ein bisschen glatt, wenn du verstehst, was ich meine. Also, dass die dann so sehr schnell von den Teams hin und her schneiden. Jeder darf mal einen Satz zu sich sagen von den Teilnehmern und dann hast du das Gefühl, da kommt eigentlich noch mehr, aber sie haben es einfach geschnitten, um die Episode zu straffen oder so. Aber ja, nichtsdestotrotz, man kann Spaß haben, gerade wenn man sein eigenes Harry Potter-Wissen ein bisschen auf die Probe stellen will.
Das ist einfach so, das TV-Show-Sehverhalten in den USA ist sehr anders, wenn man sich dann, wenn man an deutsche Shows gewöhnt ist. Das ist immer sehr anders geschnitten. So, bester Vergleich ist für mich Höhle der Löwen. Da gibt's ja auch in den USA Shark Tank, glaube ich. Oder Lion's Den? Nee, das ist, glaube ich, Großbritannien. Ich sag's jetzt, ich hoffe nicht, nichts Falsches. Aber da sind ja 40, in den USA sind die Folgen 40 Minuten lang. Da geht das zack, 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 zack. Und in Deutschland ist das über drei Stunden lang jede Folge.
Okay.
Und sehr langsam erzählt. Und da merkt man schon, dass da wirklich ein ganz anderes Sehverhalten teilweise ist.
Naja.
Das ist sehr interessant. Ja, dann springen wir zur nächsten Serie. Wir bleiben bei dir, Esther. Am 3. Januar. Die ist auch schon gestartet.
Ja, von Sky gehen wir zu RTL Plus, also ehemals TV Now. Und da läuft seit 3. Januar Angela Black. Das ist eine Miniserie mit 6 Folgen, die alle so eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde lang sind, vom britischen Sender ITV. Und es geht um, wie der Titel verrät, Angela Black, die scheinbar eine glückliche Ehe führt, in Wahrheit aber in einem Heim ist, in einem Zuhause ist, was von häuslicher Gewalt geprägt ist. Also ihr Mann Oliver schlägt sie und sie versteckt dann ihre blauen Flecken und versucht irgendwie ihre gemeinsamen Söhne zu schützen. Und eines Tages kommt dann aber ein Privatdetektiv auf sie zu und das könnte nur der Ausweg aus ihrer festgefahrenen Situation sein. Und da kommen dann dunkle Geheimnisse ihres Gatten ans Licht, also so eine recht nüchtern, düsterne Krimi-Drama-Erzählung, würde ich sagen. Ist schon schwere Kost. Ich habe da die erste Folge schon mal gesehen. Behandelt also Themen, die nicht ohne sind. Und wenn man jetzt gerade sich nicht damit auseinandersetzen will, wie was vielleicht jetzt auch gerade in der Corona-Pandemie natürlich immer wieder stark hervorgeholt wurde, so häusliche Gewalt, die dann immer häufiger auftritt, ja, muss man wissen, ob man das gerade verträgt. Nichtsdestotrotz eine starke Besetzung. Also ich bin besonders Fan von Joanne Froggatt, die ich ja liebe, seit Downton Abbey gelaufen ist. Da hat sie eine meiner Lieblingsfiguren gespielt, nämlich Anna Bates, das Dienstmädchen. Und an ihrer Seite den gewalttätigen Ehemann spielt Mikiel Hausman. Ich habe extra nachgeschlagen, wie man ihn ausspricht, weil ich ihn immer nicht aussprechen kann. Das ist der bessere Dario Naharis aus Game of Thrones, nämlich der zweite. Oder ihr könnt ihn vielleicht auch kennen aus Für immer Adeline oder jetzt zuletzt Flight Attendant. Das ist ganz spannend, die Kombination der zwei Darsteller da zu haben. Und sah bisher ganz spannend aus, ja. Hast du davon schon gehört, Max?
Ich habe tatsächlich noch gar nicht von gehört, aber es klingt interessant. Kannst du noch sagen, weißt du, wie lang die ist? Ist das eine Miniserie?
Ist eine Miniserie. Nach 6 Folgen wird sie dann abgeschlossen sein und so eine normale Folgenlänge von meistens 45 Minuten.
Okay, ja, wisst ihr Bescheid, RTL Plus, wenn ihr Sissy durch habt und jetzt auf der Suche nach der nächsten Serie bei RTL Plus seid, Angela Black. Und dann springen wir auch direkt weiter zum 10. Januar auf Sky. Dort startet die zweite Staffel von Euphoria und dazu hat uns unsere liebe Chefredakteurin Lisa eine Sprachnachricht geschickt.
Es gibt nur wenige Serien, über die ich auch Jahre später noch wöchentlich nachdenke, fast, würde ich sagen, weil mich die visuell, erzählerisch und auch musikalisch einfach unfassbar beeindruckt haben. Und für mich gehört Euphoria dazu. Ist schon ein bisschen her, dass die erste Staffel lief. Ab dem 10.01. läuft die zweite Staffel bei Sky und ich zähle da echt die Tage sehnsuchtsvoll. Euphoria dreht sich um eine junge Frau, und Teenager Rue, gespielt von der unfassbar guten Zendaya, die da absolut zu Recht einen Emmy schon für bekommen hat für die Rolle. Und Rue hat ein Drogenproblem und lebt in einem Freundeskreis, in dem sehr viel passiert, was so eine Überzeichnung dessen ist, was man sich vorstellen kann, was bei Teenagern allgemein abgeht. Also wilde Partys, Identitätskrisen, schwierige Beziehungen, sowohl mit Partnern und Partnerinnen als auch mit den Eltern. Da steckt einfach ganz viel Teenager-Angst und Trauma drin. Und all das ist aber gepackt in unfassbar ikonische Bilder. Also Euphoria sieht stellenweise aus wie das schönste Musikvideo, was man jemals gesehen hat, hat einen unfassbar krassen Soundtrack und hat in meinen Augen auch ganz eindeutig sehr, sehr viele von diesen ganzen Teenager-Netflix-Serien, die in letzter Zeit erschienen sind und die sich da ein bisschen an so einer Neon-Glitzer-Musikvideo-Ästhetik bedient haben, klar beeinflusst. Sehr kluge Serie, sehr schöne Serie, sehr emotional, zerstörerische Serie, aber auch eine sehr ehrliche Serie, möchte ich sagen. Weil es geht um Drogenkonsum, es geht um die negativen Seiten von Drogenkonsum, man versteht aber auch, was dieser Rausch ist, der Person wie Rue überhaupt erst dazu bringt, sich komplett volllaufen zu lassen oder sonst was durch die Nase zu ziehen. Und deswegen, es ist für mich eine zeitgemäße, bessere Variante von Skins, der legendären Teenie-UK-Serie von vor ein paar Jahren. Und für mich schon jetzt, ungesehen, zweite Staffel, noch nicht gesehen, wie gesagt, ich warte drauf, wird aber definitiv eins der Highlights dieses Jahr. Da bin ich mir sicher.
Ja, vielen lieben Dank, Lisa, für die kleine Sprachnachricht. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Außer, dass wir noch eine Folge haben, ganz am Anfang aufgenommen, wenn ich mich gerade erinnere. Weißt du noch, eine unserer ersten Streamgestöber-Folgen war zu Euphoria. Also wenn ihr da euch noch ein bisschen in die Serie reinwühlen wollt und wissen wollt, was das ist, dann scrollt mal ganz weit zurück.
Es ist Folge 6, genau, da habe ich mit Matthias und Patrick über Euphoria geschwärmt. So lange haben wir gewartet auf die zweite Staffel, oh je. Und dann geht's weiter, diesmal zu Netflix am 14. Januar. Da habe ich eine Horrorserie mitgebracht, way. Die heißt Archive 81. Ich wollte jetzt 81 sagen, oder?
Du kannst doch Archive 81 sagen, vielleicht ist das ja der heimliche deutsche Titel.
Archive 81, genau. Das ist eine Found-Footage-Horror-Serie mit Twist, zumindest so zu einem kleinen Teil Found-Footage. 8 Episoden sind das und ich war sehr interessiert an der Serie, unter anderem, weil sie produziert ist von James Wan unter anderem und inszeniert von den Regisseuren, also einige Folgen davon, von Justin Benson und Aaron Moorhead, die gemeinsam schon sehr tolle Sci-Fi-Mindfuck-Filme gedreht haben wie
The Endless.
Ja. Und Synchronic zuletzt. Und sie inszenieren, glaube ich, auch bei der neuen Marvel-Serie Moon Knight auch ein paar Folgen oder mindestens eine. Da ist schon mal mein Interesse geweckt. Und das ist beschrieben als eine Mystery-Box-Show. Ich liebe Mystery-Box-Shows, wo man einfach von Folge zu Folge rätselt, was jetzt da wirklich vor sich geht, immer neue Sachen aufgemacht werden und so das Eigentliche, worum es geht in der Serie, sich erst am Schluss enthüllt. Also ein bisschen wie WandaVision zum Beispiel oder Lost, der Inbegriff einer Mystery-Box-Show. Und einmal kurz zur Handlung. Es geht um einen jungen Archivar, der heißt Dan Turner. Und der wird von einem mysteriösen Milliardär namens Mr. Davenport angeheuert, um eine Sammlung alter Hi-8-Videobänder zu restaurieren. Und dabei handelt es sich um Videomaterial der Studentin und Dokumentarfilmerin Melody Pendras aus dem Jahr 1994. Und das ist dann der Found-Footage-Teil der Serie. Und das von ihr gedrehte Filmmaterial war ein Filmprojekt über das Visser Apartment Gebäude in New York City und dabei stieß sie auf eine geheimnisvolle und gefährliche Sekte und je mehr Dan sichtet von dem Material, desto mehr gerät er selbst in den Sog von Melanies Untersuchung und schließlich glaubt er, dass es sogar eine Möglichkeit gibt, sie vor dem grauenvollen Schicksal zu bewahren, das sie eigentlich vor über 2 Jahrzehnten ereilt hat. Das klingt schon sehr vielversprechend und das Ganze basiert auf einem Podcast-Hörspiel. Da habe ich auch schon mal reingehört, die ersten 3 Folgen. Das ist auch sehr interessant. bin ich sehr gespannt, was da jetzt wirklich vor sich gibt, ob das so in Sci-Fi-Gefilde abdriftet. Das hörte sich zumindest in der Handlungsbeschreibung so ein bisschen an, was es diese Verbindung sein soll zwischen den Zeitebenen.
Der Titel, der hat doch so ein bisschen was Sci-Fi-mäßiges. Obwohl ich beim Trailer schauen eher angetan war von dieser kriseligen Bildqualität der 90er VHS, mit der das so dargestellt wurde, dieses Material, was er da sichtet. Das sah ganz gut aus, ja.
Also könnt ihr euch schon mal auf die Merkliste setzen. Bei mir habe ich schon das Häkchen gesetzt bei Netflix. Bin ich sehr gespannt auf die Serie. Dann gehen wir weiter. Wir bleiben am 14. Das ist, glaube ich, ein sehr volles Wochenende zu gucken. Esther, du hast auch was von Netflix mitgebracht.
Ja, nochmal Netflix. Nachdem wir zu lange gebraucht haben, um zu Netflix zu kommen, bleiben wir am 14. Januar jetzt dabei und gehen zur Stop-Motion-Animationsserie The House. also das Haus. Das sieht auf den ersten Blick, wenn man sich da so ein paar Bilder anguckt, ganz süß und niedlich aus. Und wenn man ein bisschen tiefer einsteigt, richtig gruselig düster. Also der Look hat mich so ein bisschen erinnert an Fantastic Mr. Fox von Wes Anderson oder Isle of Dogs. Also so ein bisschen diese bisschen ranzigen Puppen, die da so animiert rumlaufen. Und es sind insgesamt nur 3 Folgen und die spielen in unterschiedlichen Zeitebenen, nämlich in den 1800er Jahren, also Anfang des 19. Jahrhunderts, in der Gegenwart und in der Zukunft. Und die spielen alle im gleichen titelgebenden Haus, also mit unterschiedlichen Figuren dann jeweils. Einmal Mäusen, einmal Menschen und einmal Katzen, die da, ja, Puppen sind. Und ich glaube, die erste Folge soll dann um einen verarmten Mann bzw. Maus gehen, der einen geheimnisvollen Gönner kriegt und dann seine Familie zu Glanz zurückführen will, aber feststellen muss, dass Wünsche eine andere Richtung einschlagen, als man sie sich vielleicht vorgestellt hat. In der zweiten Episode geht es um einen Bauunternehmer, der das Haus renovieren will, aber ein paar unheimliche Gäste auf den Plan ruft. Und in der dritten, in dieser Zukunftsepisode, dann um eine stark veränderte Landschaft. Und ja, das Gebäude beginnt schon zu verfallen, aber Veränderung ist unausweichlich. Also es scheint alles ein bisschen miteinander dann verbunden zu sein durch das Haus, aber man weiß noch nicht so richtig, welcher rote Faden sich da durchziehen könnte. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall was ich mir anschauen werde, gerade weil Stop-Motion einfach immer so schön anzusehen ist. Und nachdem Netflix jetzt zuletzt gerade diesen Stop-Motion Film Rote Robin hatte, der ja nun wirklich zuckersüß war, diesen Kurzfilm, bin ich gespannt, ob sie da jetzt mehr von aufnehmen in ihren Katalog, wenn da jetzt sogar eine kurze Serie zukommt.
Steht bei mir auch schon ganz oben auf der Merkliste. Ich hatte auch den Trailer die Tage gesehen und war auch mein erster Gedanke, oh, das ist Fantastic Mr. Fox und mit der Atmosphäre von Coraline so ein bisschen. Mhm, also so das Ende des Trailers, da wurde es dann plötzlich sehr gruselig und dachte, wow, okay, ist jetzt keine fluffige Netflix-Serie.
Ja, die Eltern vielleicht erstmal reingucken, bevor sie sich das mit den Kindern angucken, ob das wirklich was für die ganze Familie ist. Ich kann es noch nie so richtig einschätzen.
Genau, erstmal austesten. Aber es sind nur 3 Folgen, meintest du?
Genau.
Dann kann man das ja schnell gucken.
Ja.
So, und dann bleiben wir nochmal bei Netflix. Auch an dem gleichen Wochenende, und zwar am 15. Januar. Und da habt ihr jetzt gleich einen riesen Binge-Koloss vor euch. Denn The Office US beziehungsweise Das Büro kommt endlich zum Stream zu Netflix. 9 Staffeln mit insgesamt 201 Folgen. Da habt ihr jetzt erstmal, glaube ich, das erste Halbjahr gut zu tun, wenn ihr da noch was aufzuholen habt. Ich habe mal geguckt, bei Moviepilot eine Wertung von 8,1.
Boah.
Also ein großes Comedy-Highlight, was ihr nicht verpassen solltet. Und dabei handelt es sich um die US-Adaption der britischen Workplace-Comedy The Office von und mit Ricky Gervais. Und die Serie lief von 2005 bis 2013. Und es ist auch eine Workplace-Mockumentary, würde ich sagen. Genau, ist so der gleiche Stil wie The Office oder auch Stromberg. Und wir folgen dem Büroalltag der Angestellten der Dunder Mifflin Paper Company in Scranton, Pennsylvania, die der Chef Michael Scott, der wird gespielt von Steve Carell, mit unterschiedlichsten Methoden bei Laune halten möchte. Das war jetzt so das Einzige, was mir eingefallen ist, weil wie man sonst irgendwie diese 9 Staffeln zusammenfassen. Falls ihr noch nie da reingeschaut habt, könnt ihr euch das vorstellen wie Stromberg, nur in weniger zynisch und böse und mit mehr Spaß. So. Und die US-Fassung ist federführend von Greg Daniels entwickelt. Das ist auch ein ganz toller Comedy-Mensch, der Parks and Recreation mitentwickelt hat. Oder auch die Netflix-Comedy Space Force. Alle, die Space Force geguckt haben, da gibt's übrigens die zweite Staffel jetzt am 18. Februar bei Netflix. Und er steckt auch hinter der Amazon Sci-Fi-Comedy Upload, da soll auch dieses Jahr eine zweite Staffel kommen. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich zu Das Büro bzw. The Office groß sagen kann. Es ist einfach ein großartiges Ensemble, was es dort zu sehen gibt. Unter anderem neben Steve Carell Rainn Wilson als schrulliger Nerd Dwight Schrute, John Krasinski als gelangweilter Mitarbeiter Jim, der in die Empfangsdame Pam verliebt ist, und es gibt zahlreiche Comedy-Stars in Nebenrollen wie Craig Robinson, Mindy Kaling, Ed Helms, Ellie Kemper und später auch Catherine Tate, ich bin großer Catherine Tate-Fan, und zeitweise spielt auch James Spader mit, also alle The Blacklist-Fans kommen auch noch auf ihre Kosten. Und die Serie ist einfach hervorragend fluffig, perfekt zum Abschalten und nebenher laufen lassen. Bisher gab es nur Staffel 1 bis 6 auf Deutsch tatsächlich. Da weiß ich leider noch nicht, ob jetzt die letzten drei Staffeln, 7 bis 9, auch dann auf Deutsch synchronisiert sind bei Netflix. Dann würde mal dieses Versäumnis nachgeholt werden.
Hast du wirklich alle Staffeln gesehen, Max?
Ja, ich habe damals alle gesehen bis 2013. Es hat mich meine ganze Studienzeit durchbegleitet, die Serie.
Ja, das ist bei mir was noch aussteht, aber was ich immer mal vorhatte, weil ich so viel Gutes über die Serie gehört habe. Und ich finde es ja witzig, dass wir jetzt letzten Monat erst bei Magenta TV in der Rubrik Must Watch die britische Variante empfohlen haben, die jetzt da frisch dazugekommen ist. Und jetzt zieht Netflix nach und wir haben dann auch noch die amerikanische. Also das volle The Office-Programm ist uns jetzt in den letzten Monaten erschlossen worden. Sehr schön.
Dann werde ich mich schon mal auf die Suche nach Artikeln begeben mit die besten Folgen. Und damit ich nicht alle 200 nochmal gucken. Was sich natürlich auch lohnen würde, aber die Zeit fehlt, glaube ich, einfach.
Dafür gibt es zu viele neue Serien. Von unseren 20, die im Januar gerade jetzt vorgestellt werden, da gibt es ja eigentlich über 100, ne, die rauskommen. Ich glaube, du hast da mal nachgezählt.
Ja. Oh Gott. Ja, dann kommen wir auch schon zum nächsten Neustart. Eine neue Serie, die ist auch nicht 200 Folgen lang, die startet am 19.01. bei Sci-Fi. Die könnt ihr dann auch über Sky Ticket streamen. Und zwar Chucky. Yay, meine größte Horrorüberraschung des Jahres. Ich liebe Chucky. Und jetzt werde ich ganz viel Chucky-Liebe mal versuchen, hier kurz in 5 Minuten zu pressen.
Ich bin gespannt, weil Max liegt uns auch der ganzen Redaktion schon wochenlang in den Ohren und sagt, Chucky ist so gut, wann kommt das endlich richtig?
Ja, das ist eine Horror-Comedy-Serie in 8 Episoden und basiert natürlich auf dem Horror-Franchise Child's Play oder Chucky die Mörderpuppe, das seit 1988 besteht und immer noch die gleiche Kontinuität fortführt. Es geht in der Serie und also generell in diesem Horror-Franchise, falls ihr noch nie was von Chucky die Mörderpuppe gehört habt, geht es um die Seele des Serienkillers Charles Lee Ray, der im Körper einer rothaarigen Good-Guy-Puppe gefangen ist und Menschen abmetzelt. So. Und die Serie ist aber kein Reboot des Ganzen, sondern ein waschechtes Sequel der bisher 7 Filme umfassenden Reihe. Das Remake von 2019 mal ausgeklammert. In dem letzten Film, der erschienen ist, Cult of Chucky, hatte Chucky wie Voldemort seine Seele aufgespalten und in mehrere Puppen transferiert. daran schließt jetzt grob die Serie an und hinter der Serie steckt Chucky Mastermind Don Mancini, der alle Filme mit dahinter steckt, die Drehbücher mitgeschrieben hat, einige Filme inszeniert hat und die Serie hat aber auch einen sehr schönen dramaturgischen Aufbau und ein Tempo, was auch für Neulinge geeignet ist, denn in der ersten Hälfte der Serie wird eine eigenständige Story erzählt, fernab von diesen ganzen Franchise-Verbindungen. Und dort ist der Hauptcharakter der 14-jährige homosexuelle Teenager Jake aus der verschlafenen Kleinstadt Hackensack. Der lebt dort mit seinem ständig betrunkenen Vater zusammen, der die Homosexualität seines Sohnes nicht akzeptieren kann, sehr gewalttätig ist. Und Jake ist Außenseiter an der Schule und hat eine Vorliebe für morbide Kunstwerke. Und für ein solches ersteht er auf einem Flohmarkt eine Vintage-Good-Guy-Puppe, die aber bald schon zu sprechen beginnt. Haha, wer hätte es gedacht? Und hier entwickelt sich dann eine ungewöhnliche und interessante Dynamik und Beziehung zwischen Chucky und Jake, der durch Chuckys Einfluss sich ermächtigt fühlt und es wirkt teilweise fast so, als würde Chucky einen neuen Serienkiller heranzüchten. Also es hat schon was von Grooming, was Chucky dort macht, nur ohne sexuelle Hintergedanken, eher mit Serienkiller-Hintergedanken. Aber es gibt auch noch weitere wichtige Charaktere, wie der Mitschüler, Podcaster und Polizistinnensohn Devin, in den Jake verknallt ist. Und zwischen den beiden entwickelt sich eine sehr unaufdringliche, authentische und zuckersüße Romanze. Dann gibt's noch Jakes Cousin Junior, der ihn mobbt und dessen Freundin Lexi, die Tochter der Bürgermeisterin, die so biestig, ätzend und eingebildet ist, dass man sie einfach hassen muss. Also die hat mich auf die Palme gebracht, die ersten Folgen. Und da beschreitet die Serie dann aber später sehr interessante neue Pfade mit der Figur. Da war ich sehr, sehr überrascht. Und ab der Hälfte dann, ohne Spoiler, trudeln immer mehr Franchise-Gesichter aus dieser ganzen seit 1988 bestehenden Chucky-Reihe bekannte Charaktere mit eigenen Storylines ein, die dann alle in einem furiosen Finale zusammengeführt werden. Und was die Serie so besonders macht, sie hat total krass unterschiedliche Tonarten und Genres, die sie vermixt, wie Horror, schräger Slasher, Camp und ein queeres Coming-of-Age-Drama ist auch noch mit drin. Also da hast du dann in einem Moment eine berührende Szene mit zwei Teenagern, die ihren ersten Kuss mit all der Awkwardness, die dazugehört haben. Und dann hast du an anderer Stelle plötzlich 80er-Jahre-Flashbacks mit einem jungen Charles Lee Ray, der von Brad Dourif, also Brad Dourif ist ja die Stimme von Chucky in allen Film wird von seiner Tochter Fiona Dourif gespielt in Flashbacks. Und dann hast du wieder plötzlich total over-the-top brutale Comedy- und Gewaltmomente. Aber es passt tatsächlich alles irgendwie zusammen. Und das Beste an dem Ganzen ist auch schon eine zweite Staffel bestellt.
Ha, sehr gut. Okay, nach deiner Beschreibung habe ich jetzt zwei Fragen, Max. Erstens, was ist denn Hackensack für ein Ortsname? Das klingt ja schon als wie eine Geburtsstätte für Serienkiller. Heißt die auch in den Filmen so? Gibt es das in den Filmen schon?
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, in den Filmen wurde es nie erwähnt, aber in der Serie ist das halt so ein typischer Mittelamerika-Vorort, so eine Kleinstadt, in der Chucky als Kind groß geworden ist.
Okay, okay. Und zweite Frage. Also du hast ja gesagt, man kann da schon den Einstieg auch machen, wenn man sich nicht so auskennt. Ich habe jetzt den ersten Chucky-Film, Child's Play, gesehen und das Remake von 2019.
Das musst du nicht gesehen haben.
Unabhängig davon, also sollte ich lieber vorher noch alle anderen Chucky-Filme nachholen oder kann ich das auch irgendwie genießen? Werde ich dann überfordert sein, wenn auf einmal die ganzen Gaststars auftauchen? Ganz ehrlich.
Also in den ersten vier Folgen wirst du nicht überfordert sein, aber danach ja.
Okay, okay.
Also es treten Figuren aus Chucky die Mörderpuppe, dem ersten Film, aus dem zweiten Teil und natürlich Chuckys Braut Tiffany spielt auch eine Rolle. Also es spielen sehr viele Figuren mit, mal in Puppenform, mal in Menschenform und ich glaube, da wird man sehr verwirrt sein. Und weil die Serie auch es gibt dann immer so Flashbacks, die immer weiter so zu dem Punkt kommen, wo der erste Chucky-Film anfängt. Und da versteht man halt viele Anspielungen nicht, wenn man die Filme und nicht kennt, glaube ich.
Okay, aber nehmen wir mal an, ich verstehe jetzt die Anspielung nicht. Kann ich trotzdem die Serie schauen und dann den roten Faden von der Handlung her weiterverfolgen? Oder zerfasert es dann eher so in diese Sequel-Richtung, dass es dann eher so ein Fest der Referenzen wird?
Nee, das kann man schon sehr viel Spaß mit dran haben und das auch verstehen.
Okay.
Das ist schon sehr selbsterklärend, weil es werden auch, bevor bestimmte Charaktere zurückkommen, wird auch noch mal irgendwie eingebaut, wer die sind für Chucky.
Okay, okay. So ein bisschen Gedächtnishilfe oder ja, verstehe. Na gut, dann gehen wir von einer Puppe, würde ich sagen, weiter zur nächsten Puppe. Als zwei Tage später, nämlich am 21. Januar, kommt dann die dritte Staffel von Servant zu Apple TV Plus. Und Horrorfans, glaube ich, sollten diese Serie, die M. Night Shyamalan mitproduziert hat, längst kennen. Vielleicht noch mal ganz grob zusammengefasst. Es geht um ein Paar in Philadelphia, was um ihr totes Baby Jericho trauert und sich deshalb eine ja lebensechte Puppe angeschafft hat, die das so als Ersatz ins Haus geholt wird. Sogar ein junges Kindermädchen gibt's, was die umsorgt, damit die Mutter Dorothy erstmal ihre Illusion aufrechterhalten kann, dass da noch was ist. Aber im Laufe ja der ersten zwei Staffeln wird es immer mehr hinterfragt, was da eigentlich wirklich passiert. Ein Kult kommt ins Spiel. Das wird die Frage aufgeworfen, ob das Baby vielleicht doch noch lebt. Eine Entführung hat anscheinend irgendwie stattgefunden. Also es ist so Mystery-Horror, Thriller, Drama der besten Sorte, würde ich sagen. Das einen immer weiter an der eigenen Wahrnehmung zweifeln lässt. Und schon für mich allein lohnt sich schon allein diese Babypuppe. Die finde ich sowas von unheimlich, weil sie so echt aussieht und doch so falsch ist. Und die Stars sind auch alle großartig. Also Lauren Ambrose, die Mutter spielt, ist immer so auf der Grenze der Hysterie und unsympathischen Vibes, die da mitschwingen. Toby Cabell, Nell Tiger, Free und Rupert Grint natürlich für die Harry Potter-Fans, die ihn mal in eine Anti-Ron-Rolle sehen wollen, sollten da definitiv mal einschalten. Und was mir so gut gefällt, ist, dass die Serie immer wieder so eine Sympathieverschiebung stattfinden lässt. Also es gibt jede Staffel bzw. fast jede Folge eine Figur, die ich anders schätzen kann, die ich vielleicht in der letzten Folge noch gehasst habe. Und wenn eine neue Perspektive eröffnet wird auf Unterdrückung und Dominanz und so in diesem kleinen Haushalt, eigentlich ist es alles in einem fast alles in einem kleinen Haus, was sich da abspielt. Das ist unglaublich spannend gemacht, so als Kammer-Horrorspiel mit unerwarteten Wendungen.
Ich bin auch großer Fan. Also man muss, glaube ich, schon so Slowburn-Horror mögen, mhm, weil es ist schon sehr langsam erzählt. Und das meiste, was passiert, spielt sich auf irgendwelchen tieferen Ebenen ab und nicht auf dem, was dort eigentlich passiert in der Serie. Da kann man sehr viel interpretieren in die Serie. Und ich freue mich jetzt schon auf die dritte Staffel.
Ja, ich bin mal gespannt, ob sie wieder diese Kameraperspektiven der ersten Staffel zurückbringt. Die habe ich da nämlich sehr genossen, dass da immer dieses Unwohlsein und dieses Unbehagen auch in der Kamera so eingebaut wurde, dass sie irgendwie ein bisschen zu schräg war oder irgendwas verdeckt hat. Das war in der zweiten nicht mehr so stark. Deshalb bin ich mal gespannt, ob sich die dritte da auch nochmal weiterentwickelt, die Staffel, ob was sie da weitermachen. Und Staffel 4 ist auch längst bestellt. Also das geht noch weiter.
Und ich weiß, dass die erste Folge der dritten Staffel, ich weiß nicht, ob auch mehr, auch wieder von M. Night Shyamalan inszeniert wurde.
Ich glaube, der wird mindestens immer eine Folge pro Staffel inszenieren, um weiter zu sagen, ja, hier kann man wieder einen Stempel draufdrücken. Er war dabei.
Ja, ja. So, und dann geht's weiter mit Thriller. Und zwar den Alpenthriller. Er geht weiter am 21. Januar auf Sky. Die zweite Staffel von Der Pass. 8 neue Folgen. Das ist die deutsch-österreichische Version von Die Brücke, die es in sämtlichen Varianten auf der ganzen Welt gibt. Also überall, wo zwei Länder durch einen Kanal, einen Tunnel, eine Brücke, durch irgendwas verbunden werden, gibt es einen Thriller, ein Krimi. Und die Serie ist sehr, sehr beliebt gewesen in der ersten Staffel. Auch beim Moviepilot eine Wertung von 7,7. Und dort startet jetzt nach etwas Verzögerung die zweite Staffel. In der ersten Staffel ging es um einen Mord an einem Grenzstein zwischen Deutschland und Österreich und dann um die gemeinsamen Ermittlungen zwischen der deutschen Ermittlerin Ellie Stocker, die wird gespielt von Julia Jentsch, und dem österreichischen Gedeon Winter, der wird gespielt von Nikolas Ofracek. Und in der ersten Staffel war so der Krampus-Killer, das war so der Serienkiller, den sie gejagt haben. Und in der zweiten Staffel gibt es nun einen neuen Fall, als mehrere Frauenleichen zwischen Deutschland und Österreich mal wieder gefunden werden. Und Ellie Stocker nimmt die Ermittlungen auf und ist dabei auf die Hilfe von ihrem Kollegen aus Österreich, Winter, angewiesen, der nach einem Anschlag am Ende der ersten Staffel schwer verletzt überlebt hat und jetzt wieder dabei ist. Ich glaube, ihm wurde ins Gesicht geschossen. Ich dachte, ach
du meine Güte,
wie kann er denn das überlebt haben? Okay. Und diesmal soll der Mörder aus dem Umfeld einer einflussreichen Familie stammen. Also ist er durch Macht und Privilegien geschützt. Und das war in der ersten Staffel auch so, dass der Mörder uns Zuschauenden schon recht früh enthüllt wird und dann so ein bisschen wie Dexter wir dann mitfiebern, ob er geschnappt wird oder nicht.
Mit dem Mörder?
Ich habe nicht mit dem Mörder mitgefiebert. Genau, die erste Staffel war damals für Sky ein sehr großer Erfolg. Die war im Januar 2019, also sind wir jetzt schon 2 Jahre haben wir gewartet.
3 Jahre dann schon fast, oder? Wenn es Januar 2019 war? Jetzt haben wir ja Januar 2022.
Es ist sehr lange her. Genau, ich war tatsächlich gar nicht so der große Fan der ersten Staffel, was vielleicht daran lag, dass ich sie zu sehr mit dem skandinavischen Original verglichen habe, weil das einfach unerreicht ist. Und, ich fand das wesentlich besser. Aber ich glaube, man muss die Serie dann doch als eigenständig nehmen und nicht ständig Vergleiche ziehen. Dann ist sie, glaube ich, auch besser und spannender. Hattest du da mal reingeschaut?
Nee, gar nicht. Ich muss auch gestehen, mir fehlt auch die skandinavische Version noch. Und da ist immer so, ich will erst mal die gucken, bevor ich irgendwelche Imitate mir dazu anschaue. Das steht noch auf meiner Watchlist.
Sehr gut. Dann kommen wir zur nächsten Serie, auch am 21. Januar und diesmal bei Netflix.
Ja, und zwar kommt da von Ozark die 4. Staffel, beziehungsweise der erste Teil der 4. Staffel, also 7 der 14 geplanten Folgen, die da kommen sollen. Und wir müssen gleich vorneweg gestehen, keiner von uns beiden hat Ozark gesehen in irgendeiner Vollständigkeit. Ich glaube, wir haben beide mal die erste Folge geguckt, aber das war's dann. Aber wir wissen, dass es viele Fans da draußen gibt und wollen es deshalb unbedingt in die Übersicht hier mit reinbringen, weil natürlich alle wissen wollen, wann es weitergeht. Jetzt geht's weiter am 21. Januar. Und damit wir nicht nur sagen, es ist dunkel, was wir wissen von der Serie, sie ist sehr dunkel. vielleicht noch kurz zur Einordnung, dass sie häufig mit Breaking Bad verglichen wird, weil da ein Finanzberater gespielt von Jason Bateman seine Familie von Chicago in die Ozarks im ländlichen Missouri schleppt, wo er dann Geld waschen soll, um ja einen Drogenboss zufriedenzustellen. Und wir haben da mal ein paar Kommentare von der Moviepilot-Community mitgebracht, die die Serie lieben. Zum Beispiel Mark BLN sagt, Jason Bateman und Laura Linney sind ein Hammerpaar. Sie tragen die Serie, aber auch der komplette Cast ist stark. Ozark gefällt mir immer besser, bin in der dritten Staffel und liebe diese gestörte Familie. Also gestörte Familien zu lieben ist ja, glaube ich, nicht der schlechteste Ansatz für eine Serie. Und Vorhes 103 schreibt außerdem, ich darbe auf die vierte Staffel. Ich liebe Ozark trotz etwas holprigem Start der ersten Staffel. Danach wird alles unfassbarer und geiler und diese Schauspieler sind superb. Ich habe viele Vergleiche mit Breaking Bad, auch mit Better Call Saul oder Fargo gelesen, so von der Stimmung her. Und wenn ihr sowas mögt, ich glaube, dann kann es sich auch lohnen, jetzt nochmal richtig anzufangen.
Ja, das ist auch so ein großes Netflix-Versäumnis von oder meinerseits, dass ich die noch nie angefangen. Wollte ich immer mal anfangen, aber irgendwie kam immer was anderes dazwischen. Aber dieses Jahr ist dann ja eigentlich eine super Gelegenheit, wenn dann auch die finale Staffel, wenn das große Finale dann startet. Dann springen wir keinen Tag weiter, wir bleiben am 21. Januar, aber wir wechseln den Streaming-Anbieter von Netflix zu Amazon.
Genau, naja, unsere letzte, glaube ich, vom 21. Januar ist das, da ist ganz schön viel los an dem Tag. Da kommt As We See It zu Amazon Prime, das sind 8 Episoden, die alle auf einmal kommen sollen. Und es geht um 3 Mitbewohner, die sich auf dem autistischen Spektrum befinden und die müssen ihren Weg im Leben finden, um ja zusammen zu wohnen erstmal und dann auch nach all den Dingen im Leben zu streben, die sie wirklich wollen. Also einer hat Probleme damit, das Haus zu verlassen. Ein anderer ist einfach so gnadenlos offen, dass ihm das nicht gerade Freunde einbringt und außerdem von seinem Vater abhängig, der aber schwer krebskrank ist. Und eine dritte will endlich mal einen Freund haben, weil das als normal angesehen wird, hat aber auch so ihre Schwierigkeiten, jemanden zu finden. Und die Schauspielerinnen sind alle recht unbekannte, zumindest haben die mir nichts gesagt. Aber den Showrunner Jason Kattems kann man zum Beispiel aus Serien wie Rise oder Parenthood oder Roswell, About a Boy kennen. Oder er hat auch das Drehbuch für Immer Liebe, The Vow, der Nicholas Sparks-Verfilmung mit Rachel McAdams und Channing Tatum geschrieben. Und ich habe mir den Trailer angeguckt, das sah schon ganz ansprechend aus. Da will ich auf jeden Fall mal reinschauen, ob das was ist, was ja diesem skurrilen WG-Leben dann noch mehr hinzufügen kann, was vielleicht auch ein bisschen was fürs Herz ist, denke ich.
Ja, auch wenn man sich die anderen Serien von, wie ist er, Jason Kattems?
Ja.
Genau, Rise hatte ich damals geguckt. Ha, ich habe sie geliebt. Musical-Serie, wo eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern Frühlingserwachen das Musical aufführt. Mein Lieblingsmusical, von daher bin ich großer Fan. Ja, werde ich, glaube ich, auch mal reinschauen. Bin ich sehr gespannt. Der Trailer sah auch schon sehr interessant aus. Weniger Comedy, mehr Drama. Mhm. Also ich glaube, das ist eher so ein Taschentuch-Drama.
Ja, ist so eine kleine Sache.
Mit ein bisschen Lachen.
Ja, ist so eine kleine Sache, dass ich ein bisschen Angst habe, dass sie vielleicht untergehen könnte. Aber deshalb haben wir sie heute mal mitgebracht, dass ihr vielleicht auch mal Lust habt, reinzuschauen. As We See It bei Amazon am 21. Januar.
Genau, und damit springen wir zum nächsten Start am 25. Januar. Eine Sci-Fi-Serie geht weiter, und zwar Snowpiercer startet in die 3. Staffel bei Netflix. Genau, in den USA ist er eigentlich eine TNT-Serie, aber in Deutschland läuft das bei Netflix. Wöchentlich 10 neue Folgen gibt es. Und wenn ihr noch mehr über Snowpiercer wissen wollt und euch damit eingehender beschäftigen möchtet, kann ich euch unsere Folge 60 ans Herz legen. Dort haben Hendrik, Jenny und ich über die erste Staffel damals gesprochen. Da müsst ihr ein bisschen zurückscrollen. Aber falls ihr noch gar nichts davon gehört habt, es ist basiert auf Bong Joon-hos Sci-Fi-Thriller von 2013 sowie der französischen Graphic-Novel Schneekreuzer und spielt 7 Jahre, nachdem die Erde in eine unbewohnbare Eiswüste verwandelt wurde. Und die letzten Überlebenden befinden sich an Bord des Snowpiercers, ein hunderte Waggons langer Zugkoloss, wo sich eine eigene kleine Mini-Gesellschaft gebildet hat mit einem strengen Klassensystem in der ersten Staffel, das dann durch einen Aufstand der Tailies, das sind die ganz hinten im Zug lebenden Arbeiter, angeführt von Train Detective Andre Layton, der von David Dix gespielt wird, die dann die Elite zur Fall gebracht haben. Dieses ganze System wird dann aufgebrochen in der ersten Staffel. Und ein kleiner Spoiler für Staffel 2, also jetzt kurz weghören, wenn ihr gar nichts wissen wollt. In der zweiten Staffel kam noch ein zweiter Zug dazu, und zwar Big Alice, auf der dann dieser ominöse Mr. Wilford, der von Sean Bean gespielt wird, war der Besitzer des Snowpiercers und der dann dem Snowpiercer den Krieg erklärt hat, so ein Machtkampf, und der Zug hat sich an den Snowpiercer drangehangen, der wurde also noch länger der Snowpiercer, und große Überraschung, Sean Bean hat das erste Mal, glaube ich, eine Serie länger als eine Staffel durchgehalten, ohne geköpft zu werden. Und ist jetzt auch in der dritten Staffel wieder mit dabei. In der dritten Staffel gibt es wieder zwei Züge. Einmal den Snowpiercer, auf dem, der jetzt 1023 Waggons lang ist, auf dem Wilford mit strenger Hand regiert. Und wir haben aber noch einen abgetrennten Piratenzug, haben sie es genannt, 10 Waggons lang. Und auf dem befindet sich dann Andre Layton und noch ein paar andere Charaktere, die auf die Suche nach der vermissten Melanie Cavill, die von Jennifer Connelly gespielte Ingenieurin, suchen, die vermisst wird. Und große Thematik in der neuen Staffel ist, dass Melanie in der zweiten Staffel die Entdeckung gemacht hat, dass es auch wieder wärmere Orte auf der Erde geben kann, wo der Schnee zu schmelzen beginnt und Überleben erstmals auch außerhalb des Zuges möglich wäre. Und nach diesen Orten wollen die nun suchen, die Charaktere, aber Mr. Wilford ist den allen dicht auf den Fersen.
Aber leider anscheinend nicht in Schienennähe, sonst wären sie da ja irgendwann mal vorbeigekommen, oder?
Genau. Das ist dann schon ein bisschen außerhalb.
Ja, okay. Ja, ich muss zugeben, ich finde die Grundidee super spannend und ich mochte auch den Film, aber ich habe mich sehr durch Staffel 1 durchgequält und habe noch nie so befriedigt eine Serie abgebrochen wie nach Staffel 1. Und nicht mal Sean Bean konnte mich ja der Ringe-Fan dann zurücklocken, aber es gibt anscheinend noch genug Leute, die schauen, sonst gäbe es ja keine dritte Staffel. Insofern gibt's die jetzt dann bei Netflix am 25. Januar.
Genau, und das Ganze wöchentlich. Und dann hopsen wir zum nächsten Streaming-Dienst, und zwar erstmals in diesem Podcast zu Disney Plus. Am 26. Januar startet eine neue Marvel-Serie, und zwar Hit Monkey. Das ist das letzte Überbleibsel aus der Ära von Marvel Television, das Studio, was eingestampft wurde vor einigen Jahren und von Marvel Studios aufgesogen wurde, Marvel Television. Und das Ganze war Teil eines groß geplanten Hulu-MCUs, wo mehrere Animationsserien geplant waren. Da gab's MODOK, die ist ja dann auch tatsächlich erschienen, und Hitmonkey. Aber gecancelt wurden Tigra und Dazzler und Howard the Duck und das große Crossover, die Offenders. Das gibt's alles leider nicht mehr. Aber Hitmonkey ist jetzt realisiert worden. Und das stammt vom Animationsstudio Floyd County Productions. Das ist das Studio hinter der Agenten-Animationscomedy Archer. Und Hitmonkey hat auch einen sehr ähnlichen Stil zu Archer. Sieht nur ein bisschen cinematischer und edler aus. Also es hat sehr tolle Animationen, wie ich finde. Und die Serie ist extrem brutal. Ich glaube, das ist dann die brutalste Marvel-Serie, die es gibt. Es sei denn, natürlich ist es ja immer ein bisschen abstrakter, wenn es animiert ist. Also kann man natürlich sagen, nein, Punisher ist brutaler und Daredevil. Aber die geht schon ordentlich zur Sache. Und es ist eine Marvel-Serie über einen Anzug und Sonnenbrille tragenden Schneeaffen, der durch die Unterwelt Tokios streift und Gangster abmetzelt. Falls ihr noch nicht wusstet, worum es geht. Ich kann ja mal ganz so kurz die Handlung zusammenfassen. Also zu Beginn der Serie folgen wir einem Auftragskiller, der heißt Bryce. Und der reist nach Japan, um dort einen Politiker zur Strecke zu bringen. Allerdings ist das alles Teil einer riesigen Verschwörung und Bryce soll zum Schweigen gebracht werden, woraufhin er schwer verletzt in die japanischen Alpen flieht und dort bei einer Herde von japanischen Makaken bzw. Schneeaffen Zuflucht findet. Und das Ganze endet mit einem Gemetzel, bei dem Bryce sowie alle Affen bis auf einen umkommen, der titelgebende Hitmonkey. Aber Bryce ist nicht ganz weg nach seinem Tod, denn sein Geist ist fortan an den überlebenden Affen gebunden, den er zum Profikiller ausbildet und mit vielen nervigen Ratschlägen in die Welt der Menschen bringt. Und dort beginnt Hitmonkey in der Unterwelt von Tokio seinen blutigen Rachefeldzug, um die Drahtzieher dieser Verschwörung ausfindig zu machen, die für den Tod seiner Familie verantwortlich sind. Und dieser Bryce wird übrigens im Original gesprochen von
Jason Sudeikis, und das hat mich maßlos verstört, nachdem ich die ganzen Ted Lasso-Sachen geguckt habe und er so der Inbegriff der sympathischen Person ist, und jetzt spricht er auf einmal ein Mann, der da zum Mord eigentlich immer nur anstachelt.
Das ist der Anti-Ted Lasso, aber er hat tatsächlich auch so total weirde Popkulturreferenzen immer. Also da hat er doch ein bisschen Ted Lasso mit reingebracht, glaube ich, in die Serie. Ja, als ich die erste Folge gesehen habe, dachte ich, okay, ich glaube, Esther kann ich davon nicht überzeugen von dieser Serie. Es ist extrem brutal.
Ja, ich habe tatsächlich auch die erste Folge gesehen und gedacht dann wieder, ja, da kommt's wieder, dass ich keinen Zeichentrick mit spritzendem Blut sehen kann. Ich habe auch letztens überlegt, woran liegt das eigentlich? Wahrscheinlich habe ich bei meinem großen Bruder zu viel Happy Tree Friends ganz früh mitgeguckt. Und das war dann schon zu viel des Guten. Und ja, da muss ich mich dann leider von verabschieden.
Ja, das wird auch nicht weniger. In der zweiten Folge wird eine Frau durch eine Säge gezweiteilt, sehr blutig das Ganze. Also es ist schon sehr deftig teilweise, was dort passiert. Aber ich fand die Serie einfach sehr, sehr cool, auch wie dieser Schneeaffe sich da durch die Welt der Menschen bewegt und es irgendwie niemanden so richtig stört. Und es wird einfach immer verrückter. Also da gibt's dann auch noch irgendwie den japanischen weiblichen Rachegeist Yuki, die dann auftaucht, die dann so ein bisschen wie an The Ring erinnert. Und es wird sehr wild. Dann gibt's natürlich so, was so diese Serie verbindet, ist diese große Verschwörung. Die hat in meinen Augen nicht ganz so gut funktioniert, aber trotzdem hatte ich sehr, sehr viel Spaß mit der Serie. Und genau, 10 Folgen sind das ab 21. Januar bei Disney Plus.
Kommen die dann wöchentlich oder einmal auf einen Schlag, weißt du das?
Tja, wenn ich das jetzt wüsste.
Müsst ihr euch überraschen lassen.
Also bei Hulu kommen die meisten Serien ja immer auf einen Schlag, aber das ist wie bei Love, Victor, ist ja auch eine Hulu-Serie, die dann Disney wöchentlich ausgestrahlt hat. Kann ich mir vorstellen, dass sie das auch wieder so machen vielleicht. Dann springen wir jetzt zum 27. Januar zu Magenta TV.
Ja, da kommt nämlich eine ganz, ganz tolle Serie namens Time. Also wenn man diesen Serientitel googeln will, hat man so seine Probleme, weil das ist ja so der austauschbarste Titel überhaupt. Es ist aber wirklich eine schöne Serie, eine Miniserie, ein britischer Gefängnis-Thriller. Da spielt Sean Bean wieder mit, über den wir ja schon geredet haben, diese Folge. Der spielt Mark Copton, der erstmals ins Gefängnis kommt und ja von Schuldgefühlen über seine Tat geplagt wird. Ziemlich überfordert ist von dieser gewalttätigen Gefängniswelt um ihn herum, weil er eigentlich alles richtig machen will, aber da natürlich richtig machen im Gefängniskontext ist dann was anderes, als was er so kennt. Und auf der anderen Seite haben wir Stephen Graham, der den Wärter Eric McNally spielt, der ja versucht, die Insassen so gut es geht zu beschützen, auch teilweise vor sich selbst zu beschützen. Ist schon ein recht moralisch aufrechter Angestellter, der dann aber auch an seine Grenzen stößt, als ein paar Häftlinge seine Schwachstelle rausfinden und ihn dann versuchen zu erpressen. Und diese Serie verhandelt auf ganz tolle Weise Themen wie Überleben und Vergebung, Prinzipien und den Umgang mit Strafen. Sehr eindringlich. Ich will noch gar nicht so viel erzählen, weil wir tatsächlich auch noch eine Magenta TV-Folge zu aufnehmen wollen, um dann ein bisschen ausführlicher drüber zu reden. Die kommt dann Ende Januar, also zum 27. Januar wahrscheinlich, wo wir nochmal genauer erklären, warum das was ist, was ihr nicht verpassen dürft. Aber jetzt schon mal als angeteasertes kleines Häppchen, Leckerli, das müsst ihr auf jeden Fall dann gucken.
Ist ja noch so lange hin.
Ja, ein Monat.
Jetzt, was noch weiterhin ist, der 28. Januar. Oha. Apple TV Plus, eine neue Serie, und zwar The After Party heißt sie. Und das ist eine Murder-Mystery-Krimi-Komödie, hat so ein bisschen für mich Vibes von Knives Out gehabt, nur noch lustiger und schrulliger. Und das sind 8 Episoden, die kommen wöchentlich dann bis zum 4. März auf Apple TV Plus. Und warum die bei mir schon auf dem Schirm als erstes gelandet ist, weil sie entwickelt und inszeniert ist von Christopher Miller, der gemeinsam mit Phil Lord hinter Spider-Man Into the Spider-Verse, Lego Movie und 21 Jump Street steckt. Und Phil Lord hat, glaube ich, auch mitproduziert die Serie. Und einmal kurz Handlung, worum es geht. Es geht um ein Klassentreffen, an dem auch der gefeierte Popstar und Schauspieler Xavier beteiligt ist. Und das Ganze endet mit einer Afterparty im Haus des Stars, welche mit einem schrecklichen Verbrechen endet. Denn am Strand unter den Klippen vor dem Haus wird Xaviers Leiche gefunden und die Polizistin Detective Danner nimmt die Ermittlungen auf und befragt die teilnehmenden Personen der Afterparty, die ihre eigenen Erlebnisse in der Nacht der Highschool Reunion schildern. Und das Konzept der Serie ist sehr interessant, weil in jeder Folge wird dann einer von den verdächtigen Personen befragt und das so das Thema ist, jeder ist der Held seines eigenen Films und das wird im Trailer so schön genannt Mind Movies. Die Erzählungen der einzelnen Personen haben verschiedene Genres, also wir erleben die Ereignisse dieser Nacht aus verschiedenen Genres, so, zum Beispiel als Schwarz-Weiß-Arthouse-Film, als Rom-Com, als Action-Comedy, als Musical oder als Thriller. Und das ist schon sehr interessant. Da sind auch viele interessante Comedy-Stars, die da mitspielen. Tiffany Haddish spielt die Ermittlerin. Dave Franco spielt den toten Popstar. Dann gibt es Sam Richardson, Ben Schwartz, Ike Barinholtz und Ilana Glaser aus der hervorragenden Comedy-Serie Broad City, ich kann es gerne mal hier kurz empfehlen, spielt auch mit. Die ist auch sehr hoch auf meiner Watchlist.
Ich finde es auch super. Also ich habe jetzt gestern auch zum ersten Mal den Trailer gesehen und war sehr angetan. Das ist so eine Mischung aus acht Blickwinkel und der Hangover-Erzählperspektive mit so rückblickender Konstruktion. Acht Blickwinkel auch deshalb, weil wir acht Episoden haben. und zumal mich jetzt letztens erst Only Murders in the Building wieder so an dieses Genre der Krimi-Komödie rangeführt hat, dass ich dachte, ach, das macht ja eigentlich auch Spaß, da mal reinzugucken. Bin ich jetzt auch angefixt, das auf jeden Fall anzuschauen, ja. Ich weiß noch nicht, ob ich Tiffany Haddish, die Ermittlerin, so richtig abnehme, ob das funktioniert, aber lass mich gerne überzeugen.
Sie soll ja eine unbeholfene Polizistin sein. Also. Genau, The After Party auf Apple TV Plus schon mal auf die Merkliste setzen. Dann bleiben wir beim 28. Januar und springen zu Netflix.
Und da kommt jetzt die Serie mit dem längsten Titel des Monats. Mal gucken, ob
der beste Serientitel des Jahres.
Mal gucken, ob ich es in einem Atemzug hinkriege. Achtung. The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Ich bin gespannt, wie man das abkürzen wird. Dann später wahrscheinlich The Woman in the House oder irgendwie so. Beim ersten Mal, als ich den gehört habe, dachte ich auch, ist dieser Titel ein Scherz? Klingt irgendwie wie eine Mischung aus Woman in the Window und Girl on the Train. Und ist dann dementsprechend auch eine Mischung aus dunkler Komödie und Thriller. Also es geht schon so in diese Richtung. Eine Miniserie mit 8 Folgen. Und die Hauptfigur spielt Kristen Bell. Die ist Anna, der das Herz gebrochen wurde und die jetzt folglich natürlich jeden Tag am Fenster verbringt und Wein trinkt und hinausschaut und das Leben vorbeifließen sieht. Und erst als ein hübscher neuer Nachbar gegenüber einzieht, ist das ein Lichtblick für sie. Allerdings beobachtet sie dann kurze Zeit später schon einen Mord oder glaubt ihn zu beobachten. Wir wissen es nicht genau, weil sie nämlich auch mit Medikamenten und Alkoholsucht zu tun hat und das Halluzinationen sein könnten, wird da diese Schere aufgemacht von, was hat sie wirklich gesehen? Und nach dem Trailer bin ich immer noch unsicher, ob das so eine Balance zwischen echter Spannung und Satire aufs Thriller-Genre so von Fenster vom Hof sein wird oder wirklich erfolgreich sein kann. Ist aber doch so skurril, dass man, glaube ich, mal reinschauen sollte. Und auch der Cast lässt sich sehen. Also Kristen Bell natürlich allen voran, die wir als Veronica Mars ja schon als Ermittlerin kennen. Tom Riley aus Da Vinci's Demons oder zuletzt The Nevers. Michael Ealy aus Barbershop. Ja, das sieht ganz gut aus. Und schon allein wegen des Titels, oder? Max, was sagst du?
Und du meintest, sie heißt in der Serie Anna?
Ja. Frozen?
Frozen, wo sie Prinzessin Anna auch gesprochen hat. Ja, okay. Nee, ich bin da sehr gespannt, was da eigentlich hintersteckt, hinter der Serie. Ob das jetzt wirklich so ein ernster Thriller ist oder eher so eine Satire auf dieses Fenster zum Hof-Thriller-Genre, weil sie ja auch sehr, sehr überfüllte Weingläser irgendwie auf Bildern trinkt.
Also nach dem
allein dafür lohnt sich die Serie auch schon, einfach um Kristen Bell irgendwie Wein trinken zu sehen.
Also es lohnt sich auch, den Trailer mal anzugucken, wenn ihr da Lust drauf habt. Das ist nämlich auch so, am Anfang sieht es ganz spannend aus und dann kippt es so langsam. Also wie sie diese riesen Weingläser trinkt und auch wie der Trailer dann ganz am Schluss den Titel aufdeckt mit The Woman in the House, Across the Street, from the Girl in the Window. Also so nach dem Motto, da kommt noch was, das ist einfach so komödiantisch inszeniert, dass ich nicht glaube, dass das voll ernst genommen werden soll. Aber wir sind gespannt.
Dann bleiben wir beim 28. Da starten auch wirklich einige Serien an dem Wochenende. Also am besten schon mal Urlaub einreichen für Ende Januar. Denn auch am 28. Januar auf Netflix In From the Cold. Das ist eine Serie, die mich wegen ihres weirden Konzepts schon direkt angesprochen hat. Es ist nämlich ein Spionage-Thriller mit übernatürlichem Einschlag. 8 Folgen sind das und ich zitiere einfach mal unsere Handlungsbeschreibung auf Moviepilot.
Die du selbst geschrieben hast.
Die Amerikanerin Jenny ist alleinerziehende Mutter aus New Jersey und wird plötzlich vom FBI überrumpelt, dass sie mit ihrer düsteren Vergangenheit als russische Spionin konfrontiert. Lange versuchte sie, ihrer alten Identität zu entkommen, denn Jenny war keine gewöhnliche Spionin, sondern das Ergebnis streng geheimer Genexperimente des KGB, die ihr übernatürliche Fähigkeiten verliehen. Nun scheint jemand mit ähnlichen Kräften eine Reihe brutaler Morde und Anschläge zu begehen und einzig Jenny ist in der Lage, den unbekannten Schurken aufzuhalten und Russlands Schattenkrieg gegen die USA zu beenden. Also wenn das mal nicht interessant klingt, ne? Das klingt ein bisschen wie Alias, nur mit noch mehr übernatürlichen und Superkräften. Also.
Ja, so ein bisschen auch hier die übernatürlichen Terroristen, so Falcon and the Winter Soldier vielleicht, ja?
Ja, also ich gab leider bisher noch keinen Trailer. Würde mich jetzt interessieren, was ihre Fähigkeiten sind.
Ja, könnte interessant oder könnte auch richtig trashig werden. Schauen wir mal.
Ja, es klingt halt so abgedreht wie auch schon Warrior Nun, was es ja auch bei Netflix gab, was auch sehr interessant war. So, und dann habe ich noch eine Serie mitgebracht. Die steht bei mir ganz oben auf der Watchlist. Auch am 28. Januar, auch auf Netflix, und zwar All of Us Are Dead. Alle von uns sind tot. Das ist eine Horror-Thriller-Zombie-Serie aus Südkorea. Und spätestens seit Squid Game schauen wir jetzt alle südkoreanischen Serien, bitte auch alle, weil die immer sehr gut sind. Und das Ganze basiert auf einem Webtoon, der heißt Now at Our School und könnte man beschreiben als Train to Busan in der High School. Es gibt schon einen Trailer und also in der Serie geht es um eine Gruppe von Schüler und Schülerinnen, die sich während einer Zombie-Apokalypse in ihrer Schule verschanzen und im ersten Teaser sieht man schon Horden von Zombies, sehr schnelle und sehr wilde Zombies, von daher kam bei mir die Train to Busan-Assoziation. Und ich bin sehr gespannt auf die Serie. Das sah schon sehr groß und episch aus, der Trailer. Könnte was werden und könnte der nächste große Netflix-Zombie-Hit aus Südkorea nach der Netflix-Serie Kingdom werden. Weiß nicht, ob du da schon mal reingeschaut hast. Das war diese historisch angehauchte Zombie-Serie.
Ja, ich weiß, dass du das immer wieder empfohlen hast und ich mich immer wieder gedruckt habe. Was ich mich noch gefragt habe, ist, weil es mir auf Anhieb nicht eingefallen ist, gab es schon mal so eine Zombie-Serie im Schulambiente?
Zumindest im Anime-Bereich weiß ich, dass es da was gab. Aber jetzt in Live-Action fällt mir direkt gar nichts ein. Bestimmt gibt's irgendwas, was mir jetzt gerade einfach noch nicht einfällt. Aber ich weiß, dass ich schon mal so ein Anime gesehen habe. Ich glaube, es hieß auch High School of the Dead, könnte sein.
Eigentlich ist es ja naheliegend, ne? Die Schüler, die sich selbst zerfleischen, das ist ja schon gang und gäbe an der Schule.
Genau, das steht bei mir ganz oben auf der Liste. All of Us Are Dead. Und dann kommen wir schon zur letzten Serie. Wir haben es nicht ganz bis Ende Januar geschafft. Wir sind jetzt beim 30. Januar.
Ja, in der nächsten Serie sind nicht ganz alle tot, aber fast alle. Sie heißt Station 11 und wird bei Stars Play, also in dem Kanal, dann ausgestrahlt, den ihr zum Beispiel bei Amazon Prime auch Zusatz abonnieren könnt. Kommt dann wahrscheinlich wöchentlich so nach und nach. Zumindest war das bisher bei den Stars Play-Serien immer so. Sind insgesamt 10 Folgen einer, ich sage mal, postapokalyptischen Serie. Ist nicht so richtig Sci-Fi, aber irgendwie schon. Es geht um eine Grippe, die über die Menschheit hinwegfegt und große Teile der Bevölkerung tötet. Und 20 Jahre später versuchen mehrere Überlebende in der Welt danach eine Existenz zu führen, die das Beste von damals bewahrt und trotzdem auch irgendwie neue Wege beschreitet. Das sind ganz unterschiedliche Geschichten, von denen dann ganz langsam aufgedeckt wird, wie sie vielleicht verbunden sind. Ich konnte schon mal in ein paar Folgen reinschauen und fand das sehr, sehr spannend, dass mal nicht diese große Zombie-Epidemie entfesselt wird, wie man das ja so häufig kennt, dass dann nicht nur einfach eine Epidemie ist, sondern dass dann irgendwann noch irgendwelche übernatürlichen Sachen dazukommen, wie wandelnde Tote. Sondern hier haben wir tatsächlich eine postapokalyptische Serie, die das mal anders macht und diese Situation in Anführungszeichen einfach gestaltet. Also wirklich eine international grassierende Pandemie, so ein bisschen wie wir sie jetzt erleben. Also es ist schon manchmal unangenehm nah dran, muss ich dazu sagen, dass man denkt, das ist schon sehr realistisch. Also wenn ihr fluffige Unterhaltung als Weltflucht wollt, dann vielleicht nicht da einsteigen. Nichtsdestotrotz, wenn man das im Hinterkopf behält und das auch verträgt, fand ich die erste Folge insbesondere sehr spannend, wie ich da so reingezogen wurde. Also wir haben dann ein Theater, wo ein großer Schauspieler auftritt, der hat auf einmal einen Herzinfarkt, dann steht da jemand aus dem Theater auf, geht auf die Bühne, versucht zu helfen, dann kommt ein Mädchen ins Spiel, dann versucht er das irgendwie nach Hause zu bringen, weil deren Eltern nicht da sind, und so gleitet ganz langsam eins ins andere über, und da mochte ich die Erzählung sehr, wie das so aus einem Guss sich langsam fügt und wir dann so immer mehr um uns rumkriegen, okay, irgendwas stimmt gerade nicht mehr in der Welt, irgendwas passiert gerade. Und ich weiß noch nicht, wie mir diese späteren vielen Perspektivwechsel und Zeitsprünge gefallen, die dann noch dazukommen in den späteren Folgen, weil wir natürlich dann auch dieses Gesamtbild ausloten wollen von das ist in der Gegenwart passiert und das ist in der Zukunft, also bis 20 Jahre reicht es dann. Aber bin auf jeden Fall noch optimistisch, habe natürlich noch nicht die ganze Serie gesehen, dass das sehr, sehr spannend auserzählt wird. Wir haben dann zum Beispiel noch eine Theatertruppe, die Shakespeare in der Zukunft aufführen, die da so rumziehen und anderen sozusagen das Kulturgut von damals noch weiter beibringen. Und wenn man sich den Cast anschaut, ist das auch sehr spannend. Also allen voran Mackenzie Davis, die ich ja sehr liebe. Ich hoffe, ihr kennt sie nicht nur aus Terminator Dark Fate, sondern vor allem aus Halt and Catch Fire. Gael Garcia Bernal aus Mozart in the Jungle oder La Mala Educación hat eine kleine Rolle. Himesh Patel ist auch großartig, den ihr wahrscheinlich hoffentlich in Yesterday gesehen habt. Also ist eine sehr spannende Serie, die auch mal neue Sachen ausprobiert, und das sollte man ihr auf jeden Fall zugutehalten. Und ich bin auf jeden Fall gespannt und werde sie zu Ende gucken, um zu sehen, wo das alles noch hinführen wird.
Ich habe auch einige gute Kritiken gelesen. Mhm. Also bei Metacritic hat die auch einen sehr hohen Score. Da bin ich schon gespannt drauf. Ich hoffe, dass sie nicht bei mir untergeht, weil einfach wirklich viele Serien starten im Januar. Aber da will ich auch gerne noch mal reinschauen. Mhm. Weil das mal so was anderes ist, so ein anderer Blick auf diese dystopische Postapokalypse ohne Zombies, ohne große, düstere Kriegsszenarien, ja.
Ja. Station 11.
Station 11.
Heißt komischerweise auch nach einem Comic, der da die ganze Zeit rumgereicht wird. Bin noch nicht sicher, wo das hingeht mit diesem Comic, weil der auch viel als verbindendes Element genutzt wird. Und ich sag mal, Max, wenn du es im Januar nicht schaffst anzufangen, wenn sie wöchentlich ausgestrahlt wird, reicht's wahrscheinlich auch, wenn du Februar oder sogar März dann mit Stars Play loslegst, weil dann dauert es ja eine Weile, bis alle 10 Folgen da sind.
Sie läuft ja nicht weg.
Genau. Sie ist ja dann erstmal da.
So, dann sind wir auch schon am Ende angekommen von unseren ganzen 20 Serien. Wenn ihr nicht mitgeschrieben habt, kein Problem, in den Shownotes gibt es nochmal alle 20 Titel nachzulesen. Ich kann sie aber auch gerne noch mal für euch einmal ganz kurz runterrattern. Bitte. Ich kann jetzt ganz schnell mitschreiben. Ich scheitere bestimmt schon beim ersten. A Very British Scandal, Harry Potter, Hogwarts, Tournament of Houses, Angela Black, Euphoria, Archive 81, The House, Das Büro, Chucky, Servant, Der Pass, Ozark, As We See It, Snowpiercer, Hitmonkey, Time, The After Party, The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window, In From the Cold, All of Us Are Dead und Station 11. Woo.
Sehr schön.
Dann ein großes Dankeschön geht wie immer raus an unsere Fans und Zuhörer und ZuhörerInnen. Ohne euch wäre Streamgestöber nicht möglich, und wir freuen uns immer, wenn ihr uns Feedback schickt oder auch Fragen und Themenwünsche oder einfach nette Worte. Könnt ihr uns immer gerne eine E-Mail schreiben an podcast@moviepilot.de. Freuen uns immer über Nachricht von euch, wir antworten auch immer. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann helft ihr uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Und zwar einfach dort, wo ihr gerade Podcasts hört, wie Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify oder einfach die Benachrichtigungen aktivieren. Und ihr helft uns natürlich auch, wenn ihr uns bei iTunes und Podcast Addict bewertet mit einem kleinen Kommentar. Das hilft uns einfach, um besser zu ranken und dass mehr Menschen uns auch finden können. Und ihr könnt uns natürlich auch auf Twitter folgen. Dort findet ihr uns unter @streamgestoeber mit OE. Esther, wo können dich unsere Fans denn außerhalb des Podcasts lesen?
Mich findet ihr als Esther Stroh oder Straw Star bei Moviepilot und als Straw-Star bei Twitter und Instagram. Und dich, Max?
Mich findet ihr bei Moviepilot Twitter und Instagram unter meinem Namen Max Wieseler oder Wieselmax. Ganz einfach. Ja, dann würde ich sagen, das war's auch schon. Danke dir, Esther, wieder für den schönen Überblick an Serien.
Immer
jetzt
gern.
Ist die Watchlist schon wieder voll und der Monat hat gerade erst begonnen. Ist schon mal durchgeplant bis zum Ende des Januars. Dann würde ich sagen, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes.
Tschüss.
Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.